Obwohl die Frau, die die Frage gestellt hatte, zu Shinichis Worten genickt hatte, blickte sie noch etwas zweifelnd rein. Offensichtlich fiel es ihr schwer, den Geist der Verbreitung des Buddhismus, das Falsche zu widerlegen und das Wahre zu offenbaren, mit der Nachsicht gegenüber anderen in Einklang zu bringen. Sie fand, dass darin ein Widerspruch lag. Shinichi spürte ihr Unbehagen und erklärte weiter: Als Schüler Nichiren Daishonins nehmen wir selbstverständlich eine strikte Haltung ein, wenn es um die Klarstellung geht, was wahr und was falsch ist, in Bezug auf das Lebensgesetz. Doch gleichzeitig müssen unsere zwischenmenschlichen Beziehungen auf dem Geist der Toleranz und der Großzügigkeit beruhen. Das ist die wahre Lebensweise für einen Buddhisten. Die Teilnehmer hörten aufmerksam zu. Auch die Leiter aus Japan warteten mit gezückten Notizbüchern gespannt, was er als nächstes sagen würde. Zwischen wahr und falsch klar zu unterscheiden und anderen großherzig zu begegnen, das sind zwei Dinge, die sich nicht widersprechen. Sie sind im Grunde sogar Teil ein und desselben Ganzen. Nehmen wir einmal an, jemand hat giftige Pilze gegessen und wird sofort zu einem Arzt gebracht, der seinen Beruf ernst nimmt. Ganz gleich, wer der Patient ist, wird der Arzt selbstverständlich alles unternehmen, um ihn zu retten und ihm Mut und gute Worte geben. Das können wir als Beispiel für Großherzigkeit gegenüber anderen nehmen. Allerdings würde der Arzt den Patienten wahrscheinlich auch davor warnen, noch einmal giftige Pilze zu essen. Ich bin sicher, dass kein gewissenhafter Arzt gleichgültig daneben stehen würde, wenn der Patient sagt: Aber giftige Pilze schmecken köstlich. Ich möchte wieder welche essen. Das ist mit strikter Haltung in Bezug auf das Gesetz gemeint. Beide Male wird der Arzt von seinem Mitgefühl geleitet und von seiner Verantwortung, das Leiden des Patienten zu beheben. So verhält sich auch ein Buddhist. Shinichi erzählte dann, wie Nichiren Daishonin kühn das Wagnis eingegangen war, falsche Lehren zu widerlegen und wahre Lehren klar herauszustellen. Er tat dies aus einem tiefen Mitgefühl heraus, damit die gesamte Menschheit glücklich werden konnte. Der Daishonin, so sagte Shinichi, erkannte, die Menschen können nicht an das Lotus-Sutra des Buddhismus des Säens glauben, das die höchste Wahrheit enthält, solange sie an der Überzeugung festhalten, dass die unvollständigen Lehren vor dem Lotus-Sutra die höchste Lehre darstellen. Damit sind sie unweigerlich zum Unglück verdammt. Entschlossen, dem ein Ende zu bereiten, verkündete der Daishonin die vier Dikta. Er führte einen unerbitterlichen Kampf gegen die korrupten und dekadenten Priester seiner Zeit, die mit Unterstützung der Obrigkeit im gesamten Land falsche Lehren verbreiteten. Er wusste, dass das Böse zu ignorieren und unangefochten zu lassen bedeutete, es zu fördern und seine rasche Verbreitung zuzulassen. Die Art und Weise seiner Kampfführung war jedoch der Dialog, der mit dem Begriff Shakobuku gemeint ist. In seinem Kampf verließ er sich stets auf die Kraft der Rede und des geschriebenen Worts. Niemals wich er davon ab. Obwohl er verfolgt wurde und sein Leben in Gefahr war, blieb er dem Prinzip der Gewaltlosigkeit treu. Shinichi wandte sich der Frau zu, die eingangs die Frage gestellt hatte. Aus diesem Grund besteht kein Widerspruch zwischen dem Shakubuku-Prinzip von das Falsche zu widerlegen und das Wahre zu offenbaren und der Freundschaft, denn beide entspringen dem Mitgefühl. Deshalb entspricht nach dem buddhistischen Ideal die Großzügigkeit, mit der wir unsere Freunde annehmen und unsere Freundschaften vertiefen können, der Anstrengung, die wir im Glauben machen. Weil Shakubuku das Bestreben ist, das Leben der anderen durch den Dialog zu berühren, sind Vertrauen und Freundschaft wesentlich. Werden Sie bitte solch ein Mensch, der sich über die Unterschiede zwischen den Religionen hinwegsetzt und für das Glück seiner Mitmenschen betet und feste freundschaftliche Bande mit vielen Menschen knüpft. Dies wird auch für die Tiefe und die Weite des Buddhismus Zeugnis ablegen. Die Mitglieder hatten zum ersten Mal gehört, was es bedeutete, den Buddhismus zu leben. Das alles traf sie tief, denn es klang so frisch und unverbraucht. Sie prägten es sich im Herzen ein. Nach einigen weiteren Fragen kündigte Shinichi die Gründung des Bezirks Washington an. Fumie Shiring, die ihr Haus für die Versammlung zur Verfügung gestellt hatte, wurde zur Bezirksleiterin ernannt. In Washington, Carolina, Pennsylvania und Florida wurden auch Gruppen gebildet. Als Shinichi am Ende der Versammlung gerade den Raum verlassen wollte, sprach ihn ein Amerikaner, dessen Gesicht tiefe Emotionen verriet, auf Englisch an. Nagayasu Masaki, der neben Shinichi stand, übersetzte. Ihre Worte haben mich tief bewegt, erklärte der Mann. Ich finde die Lehren des Buddhismus wunderbar. Ich würde gerne Ihre Religion annehmen, aber ich kann nicht. Ich bin Katholik. Es ist wirklich schade, es tut mir so leid. Es geht nicht darum, ob Sie formal Mitglied der Organisation sind oder nicht, beruhigte ihn Shinichi. Wenn Sie an die Lehren des Buddhismus glauben und auch nur ein einziges Mal Daimoku chanten, Ihre Frau und die Mitglieder von Herzen achten und unterstützen und dabei unseren Geist und unsere Ziele teilen, dann ist das genug. Dadurch werden Sie den Buddhismus noch mehr schätzen lernen. Lächelnd hielt der Mann Shinichi seine Hand entgegen. Kosen Rufu ist nichts anderes als das Glück der Menschheit und die Verwirklichung des Weltfriedens. Es bedeutet, den positiven Lebenszustand der Buddhaschaft, der dem Leben jedes Menschen innewohnt, zu offenbaren und zu nähren. Es bedeutet, die Welt in den Glanz der Freundschaft zu tauchen, die auf dem Boden des Humanismus gedeiht. In gewissem Sinne ist Kosen Rufu eine Bewegung, die die engen Grenzen des Sektierertums überwindet und eine Renaissance des Lebens hervorbringt, und zwar im universalen Bereich des menschlichen Wesens. Fumie Shiring führte Shinichi in ein Zimmer im ersten Stock, wo ihm eine vornehme ältere Dame Erfrischungen brachte. Es war Tomino, Fumies Mutter. Seit Mutter und Tochter vor etwa 2 Jahren den Glauben angenommen hatten, bemühten sie sich beständig in ihrer Ausübung. Obwohl Tomino fast 80 Jahre alt war, war sie von dem Wunsch beseelt, alles Menschenmögliche zu tun, um die Sokagakkai zu unterstützen. Hinter den Kulissen arbeitete sie und stand so Fumie tatkräftig für Kosen Rufu zur Seite. Tomino begrüßte Shinichi lächelnd und sagte, »Vielen Dank für die Versammlung. Ich kann mir vorstellen, wie müde Sie sein müssen. Bitte nehmen Sie sich etwas zu trinken.« Als Shinichi ihr dankte, begann Tomino in ihrer ruhigen, gelassenen Art zu sprechen. Als ich ihnen zuhörte, wurde mir klar, dass die Sokagakkai eine wahrhaft edle Organisation ist. Ich bin sicher, dass sie sich in Zukunft auch hier in Amerika in Riesensprüngen weiterentwickeln wird. Doch während die Organisation wächst, wird sie mit Gewissheit starkem Widerstand und Kritik aus der Gesellschaft begegnen. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, dass schwere Zeiten im Leben nicht ausbleiben. Die entscheidende Frage ist für mich, wer diese wertvolle Sokagakkai dann beschützen wird. Es überraschte und freute Shinichi, dass ein älteres Mitglied, das den Glauben erst seit 2 Jahren ausübte, sich so viele Gedanken über die Zukunft der Sokagakkai machte. Tomino fuhr freundlich, aber bestimmt fort. Doch ganz gleich, was geschieht, solange ich lebe, wird in Washington alles gut sein. Machen Sie sich bitte keine Sorgen, ich werde mein Bestes tun. Shinichi spürte die Gewissheit, dass die Kinder des Buddha nun begonnen hatten, eines nach dem anderen aus der Erde Amerikas hervorzutreten. »Ich bin Ihnen dankbar«, entgegnete er. »Danke Ihnen vielmals. Bleiben Sie bitte gesund und leben Sie lang. Bitte beschützen Sie weiterhin die Sokagakkai.« Die ältere Dame bemerkte die Schweißperlen auf Shinichis Gesicht. »Sensei, Sie schwitzen. Fühlen Sie sich nicht wohl?« Shinichi hatte Fieber, doch er antwortete, »Nein, es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Ich schwitze einfach deswegen ein wenig, weil ich mich vorhin beim Sprechen etwas verausgabt habe.« »Ach so. Trotzdem. Sie sehen erschöpft aus. Bleiben Sie bitte noch eine Weile hier. Ich mache mir vor allem über Ihre Gesundheit Sorgen.« Dann zog sie sich taktvoll zurück. Shinichi lehnte sich ein Weilchen auf dem Sofa zurück, um seinen müden Körper auszuruhen. Die Wärme und Aufmerksamkeit, die Tomino ihm hatte zuteilwerden lassen, waren Balsam für seine Seele. Am Abend blieben Shinichi und seine Begleiter in einem Hotel in Washington. Am nächsten Morgen kam Eisuke Akizuki nach dem Frühstück in Shinichis Zimmer. »Sensei, ich fahre vor Ihnen und den anderen zurück nach New York«, informierte ihn Akizuki. »Ach ja, stimmt«, entgegnete Shinichi. »Sie wollten heute einen Zeitungsverlag besuchen, nicht wahr?« Als Chefredakteur der Seikyo Shimbun hatte Akizuki einen Termin für einen Besuch bei der New York Times. »Bitte, schauen Sie sich alles aufmerksam an und versuchen Sie zu erfahren, woran es liegt, dass die New York Times eine international angesehene Tageszeitung ist. Es ist wichtig, dass Sie alles, was Sie an Nützlichem dabei finden, aktiv in die Publikation unserer Zeitung integrieren. Irgendwann werden wir die Seikyū Shimbun einmal täglich herausgeben müssen. Sie soll eine Publikation werden, die überall als eine der führenden Zeitungen der Welt anerkannt wird. Unauslöschlich in Shinichis Herz eingraviert waren die vielen Gelegenheiten, bei denen Josei Toda seinem Wunsch Ausdruck verlieh, den Menschen in ganz Japan und auf der ganzen Welt die Seikyū Shimbun zugänglich zu machen. Shinichi hatte geschworen, den Wunsch seines Meisters unfehlbar zu verwirklichen. Daher suchte er ständig nach Wegen, aus der Seikyū Shimbun eine Zeitung mit internationalem Ruf machen zu können. Akizuki erwiderte, »Ich werde mein Bestes tun.« Doch war er ehrlich gesagt überrascht und fühlte sich auch ein wenig überrannt, als er Worte hörte wie »eine der führenden Zeitungen der Welt«. Bis zum August des Jahres war die Seikyū Shimbun als ein 8 Seiten starkes Wochenblatt erschienen. Erst seit September kam sie 2-mal pro Woche heraus, mittwochs mit 4 und samstags mit 8 Seiten. Shinichi drückte seinen großen Traum für die Zeitung folgendermaßen aus. Die Seikyū Shimbun ist das Organ der Soka Gakkai. Gleichzeitig sehe ich in ihr eine Zeitung, die für die Menschen da ist. Eine Zeitung für die Menschen? Ja, eine Zeitung für die ganze Menschheit. Gewöhnliche Zeitungen sind voll von schlechten und bedrückenden Nachrichten. Bis zu einem gewissen Grad kann man daran nichts ändern, denn sie spiegeln unsere Gesellschaft wider. Doch bei keiner dieser Zeitungen macht man sich in der Redaktion Gedanken darüber, wie man den Menschen helfen kann, Hoffnung zu schöpfen und Freude zu spüren. Außerdem zeigt keine ihren Lesern, wie man sich den Leiden des Lebens wahrhaft stellt und sie überwindet. Doch gerade so eine Zeitung braucht die Gesellschaft doch am nötigsten. Ist die Seikyū Shimbun nicht die einzige Zeitung, die so etwas leistet? Deshalb ist sie wirklich eine Zeitung für die Menschheit. Bei diesen Ausblicken glühte Akizukis Gesicht vor Aufregung. Shinichi Yamamoto blickte Akizuki ernst an, beugte sich zu ihm hinüber und betonte noch einmal für ihn, »Die Aufgabe der Seikyū Shimbun ist in der Tat außerordentlich groß. Innerhalb der Soka Gakkai muss sie ein Lehrbuch des Glaubens sein und gleichzeitig ein Medium für herzliche Beziehungen unter den Mitgliedern. In der Gesellschaft hat sie die Aufgabe, Ungerechtigkeit und Missstände zu bekämpfen und mit der mitfühlenden Kraft des Buddhismus die Frage zu beleuchten, wie man wahrhaft als Mensch leben soll. Sie müsste für die Menschheit ein Wegweiser sein, hin zu wahrem Frieden und zum Glück. Unsere Zeitung hat die Philosophie und den Geist von Herrn Makiguchi und Herrn Toda geerbt. Beide setzten ihr Leben aufs Spiel, als sie sich während des Zweiten Weltkriegs gegen die Militärregierung stellten. So gesehen ist keine Zeitung geeigneter als die Seikyū Shimbun, den Weg zum wahren Frieden zu zeigen. Shinichi schaute aus dem Fenster. Man konnte meinen, er blicke zu Josei Toda hinauf. »Haben Sie gewusst«, fuhr er fort, »dass Präsident Toda auch, als er während des Krieges als Buddhist verfolgt wurde, als Herausgeber einer Zeitschrift hinter den Kulissen gegen die Militärregierung kämpfte?« »Nein«, erwiderte Akizuki. »Ich habe es von Präsident Toda selbst erfahren. Im Januar 1940 startete er die Herausgabe einer monatlich erscheinenden Zeitschrift für Kinder mit dem Titel »Japan für Grundschüler«. Man könnte sie als Vorläufer von »Abenteuer für Jungen« bezeichnen, die dann in »Japan für Jungen« umbenannt wurde, die Zeitschrift, die ich dann später als Chefredakteur herausgab. Josei Toda begann 1940 mit der Herausgabe von »Japan für Grundschüler«. Im gleichen Jahr wurde das 2600-jährige Bestehen der japanischen Kaiserfamilie gefeiert, was im ganzen Land mit einer Reihe großer Festlichkeiten und mit viel Prunk und Aufwand verbunden war. In dem Jahr wurde auch die Vereinigung zur Unterstützung der Kaiserherrschaft gegründet. Japan führte damals bereits seit mehr als 2,5 Jahren einen großen Krieg gegen China und das nationale Mobilmachungsgesetz wurde 1938 erlassen. Kurzum, damals war die japanische Regierung darauf aus, die allgemeinen Rahmenbedingungen der zivilen Gesellschaft des Landes so umzuformen, dass deren Kooperation für den Krieg sichergestellt war. Schon Lehrbücher für das erste Schuljahr enthielten Aufrufe wie diese: »Voran, voran, Soldaten voran!« Es war eine Zeit, in der der Militarismus gnadenlos in die zarten Herzen von Kleinkindern geimpft wurde. Alle möglichen Zeitschriften wetteiferten darin, den Krieg zu preisen und zu glorifizieren. Die Rede- und Gedankenfreiheit war strikten Regierungsverfügungen unterworfen und nichts konnte veröffentlicht werden, was nicht den Krieg befürwortete. Die Zwangslage von Zeitungen und Zeitschriften wurde durch die extreme Papierknappheit noch zusätzlich verschlimmert. Diese Entwicklungen waren Vorboten einer dunklen, bedrohlichen Zeit, in der die Freiheit allmählich unterging. Toda war tief besorgt, dass die militaristische Propaganda die Herzen und den Geist der Kinder, die ihr die Zukunft tragen sollten, negativ prägen und sie engstirnig und intolerant in ihren Ansichten und in ihrem Denken machen würde. Unsere Kinder, dachte José Toda, werden aufwachsen und nichts wissen von der hervorragenden Kultur, den wirtschaftlichen Errungenschaften und den Eigenarten der Menschen anderer Länder. Wenn man sie weiterhin mit Fremdenhass vergiftet und wenn sie schließlich den Kampf und das Sterben um des eigenen Landes willen für die höchste Tugend halten, wird ihr ganzes Leben zerstört. Und die Zukunft unseres Landes wird dann absolut düster sein. Das Gewissen bewegte Toda als Buddhisten und als Mensch, seinen Kampf zu beginnen, um diese Situation zu ändern. So kam er auf die Idee, eine Zeitschrift herauszugeben, um die Augen der Kinder für die Welt zu öffnen und ihre Fähigkeit zu fördern, die Wahrheit zu erkennen. Die Kontrollmaßnahmen, die die Regierung gegenüber der Presse ergriff, waren jedoch immer strenger geworden. Die große Papierknappheit führte auch dazu, dass die Behörden in der Regel für die Herausgabe neuer Zeitschriften keine Erlaubnis erteilten. Doch Toda sprach unermüdlich bei den zuständigen Regierungsstellen vor und schließlich gelang es ihm, seine neue Zeitschrift Japan für Grundschüler in den Handel zu bringen. Natürlich musste sich die Zeitschrift an die Grundsätze der Regierung halten. Das Inhaltsverzeichnis der ersten Ausgaben wies in Fettdruck auf 2 oder 3 mitreißende Beiträge hin, die in geeigneter Weise mit der herrschenden Kriegsstimmung konform gingen. Wenn man sich die Artikel selbst jedoch genauer ansah, stellte man fest, dass es sich nur um sehr kurze Aufsätze handelte. Der Schwerpunktartikel, Teil einer Serie, war dagegen vom Inhalt her gänzlich pazifistisch. Außerdem verschwanden innerhalb kurzer Zeit die 2 oder 3 kriegsspezifischen Kolumnen, die in der ersten Nummer begonnen hatten. Indem sie den Krieg überhaupt nicht glorifizierte, war Japan für Grundschüler eine Ausnahmeerscheinung unter den Zeitschriften der damaligen Zeit. Besonders bemerkenswert war der kosmopolitische Standpunkt der Zeitschrift. Sie enthielt positive Berichte über die Kultur und Wirtschaft anderer Länder und Geschichten aus Europa. Die Zeitschrift brachte auch ein paar Kurzgeschichten über Kriegsthemen, doch die dargestellten Personen schilderten den Krieg als etwas, das weit von den ruhmreichen Abenteuern entfernt war, zu dem ihn andere fiktive Darstellungen machten. Für die damalige Zeit war das sensationell. Auch als die Obrigkeit mit der Einstellung solcher Veröffentlichungen drohte, die kein Loblied auf den Krieg sangen, ging Toda in seiner Redaktion keine Kompromisse ein. Er wollte die Kinder, die ihm so wertvoll waren, lehren, wie Menschen leben sollen. Als die japanische Regierung die Grundschulen in Bürgerschulen umbenannte, musste Toda seiner Zeitschrift einen neuen Namen geben. Während des Krieges hatte die Militärregierung Kinder als Jungbürger bezeichnet, doch Toda wies diesen Begriff mutig zurück. Er ersetzte Jung durch das Wort Klein und benannte seine Zeitschrift in Japan für kleine Bürger um. Das mag zwar wie eine Nebensächlichkeit erscheinen, doch war es ein klares Zeichen dafür, dass Toda sich standhaft weigerte, vor den Forderungen der Obrigkeit zu kapitulieren. Vielleicht war die Tatsache, dass er die Bezeichnung kleine Bürger gewählt hatte, auch Ausdruck seiner Entschlossenheit, diese jungen Nachfolger unerschütterlich und mit all seiner Energie zu beschützen und zu erziehen.